Das heißt, der Deutsche Jagdverband gibt hier schon die richtigen Empfehlungen.
Richtig.
Die sind also glasklar. Und das hat man in diesem Fall nicht umgesetzt. Hat die Hunde dann geschnallt, hat sie von alleine gelassen, hat sie im Wolfsterritorium laufen lassen, obwohl klar sein musste, dass schon längst der Wolf die Witterung aufgenommen hat und an diesem Stück dran war. Das heißt, man hat genau diese Empfehlungen überhaupt nicht umgesetzt. Und damit ist es aus meiner Sicht menschliches Versagen.
Der Wolfspodcast. Stimme unserer wilden Wölfe. Mit Thomas Mitschke vom Freundeskreis Freilebender Wölfe und der Journalistin Sabine Sebald.
So, da sind wir wieder. Euer Lieblingspodcast.
Herzliche Grüße aus Lüneburg.
Ja, sei auch ganz lieb gegrüßt. Herzlich willkommen, Thomas. Das war ja echt eine wilde Woche für uns nach der letzten Podcast-Folge. Ich weiß gar nicht, ob ich muss jetzt echt mal scharf überlegen, jemals in meinem Berufsleben so viel Resonanz auf etwas bekommen habe, was ich produziert habe. Ich glaube nicht, ich kann mich nicht erinnern. Es ging ja in Dimensionen. War das bei dir auch so?
Ja, sicher. Man wird geflutet mit Informationen, aber das zeigt ja im Prinzip auch das Interesse der Menschen an dem Thema und eben auch an der Brisanz, die dahinter steckt. Ja. Ne? Viele Menschen fürchten tatsächlich, dass sich jetzt der Rechtsstaat so langsam auflöst, weil, das hat man letztens schon gesagt, sich eben tatsächlich Parallelgesellschaften bilden.
Das stimmt.
Ja. Und das macht einen wirklich Sorgen.
Was mir vor allen Dingen positiv auffällt, ist, wir haben unwahrscheinlich viele Nachrichten von Jägern bekommen, also auch von FrauenjägerInnen. Und noch viel spannender ist, von Personen aus der Region um Treuenbrietzen, da haben sich auch Leute vertrauensvoll an uns gewandt, mit spannenden Neuigkeiten, über die wir jetzt leider noch nicht reden können, aber die wir definitiv verwerten, das sei an dieser Stelle auch nochmal gesagt, weil einige waren auch anonym, da habe ich jetzt auch keine Telefonnummer, wo ich zurückrufen kann, aber wir kümmern uns um alles, was wir an Hinweisen bekommen haben. Und was wir ja auch angekündigt haben, das hast du so schön gesagt, die Geister des Waldes, die sind natürlich weiterhin unterwegs, heimlich und manchmal auch im Dunkeln. Und wir haben jetzt als Strategie, als Geister des Waldes, dort unter anderem auch mal die persönlichen Gespräche mit einzelnen Personen vor Ort. So kann ich schon mal spoilern. Ich habe mit Claudia und Jürgen mit einem Jäger vor Ort geredet. Das war sehr spannend. Und ja, diverse Personen, die man dann so trifft, mit denen man sich verabredet, wo man einfach mal die Köpfe zusammensteckt und sich austauscht. Denn eins kann ich unterm Strich sagen, die allermeisten Leute, die uns geschrieben haben und auch die Personen, die kommentiert haben und so, die wollen von diesen rechtswidrigen Handlungen nichts wissen und die distanzieren sich. Und da war ja zum Beispiel eindrücklich ein Jäger, der aufgrund dieser Vorfälle in Treuenbrietzen auf seinem Instagram-Profil einen Beitrag gemacht hat. Er heißt Kurt Krüger. Und distanziert sich, wie er schreibt, von diesen unglaublichen Machenschaften in Treuenbrietzen. Weißt du was, Thomas? Ich schlage vor, ich lese diesen Beitrag einfach mal vor. Ich habe ja mein Handy.
Ja, gerne. Und, spannend.
Das ist nämlich wirklich spannend. Da kommen ein paar interessante Dinge zu sprechen und auch Zahlen. Und die mal bitte genau lauschen. Wer geschützte Tiere illegal tötet und sich scheinbar auch sonst nicht an die Regeln des Legalen hält, hat sein Recht, eine Waffe führen zu dürfen, verspielt. Die Jäger werden durch solche Verbrechen überführt, null Achtung vor jeglicher Kreatur zu haben. Ich habe Verständnis für jeden Nutztierhalter, da der Wolf, wenn er tötet, absolut gnadenlos ist. Trotzdem möchte ich noch einmal auf das Verhältnis hinweisen. Der Wolf hat im Jahr 2022 circa 4.400 Nutztiere bei uns in Deutschland getötet. Wir Menschen haben im gleichen Zeitraum 750 Millionen Nutztiere getötet. Ich bin nicht auf dem letzten Stand, wie viele Wölfe bei uns in Deutschland zurzeit leben, schreibt Kurt. Ich gehe mal von einer Zahl von 1.400 Wölfen aus. Der Wolf ernährt sich zu ca. 52% von Rehen. Bei einem ungefähren Bedarf von 3 bis 4 Kilo Fleisch pro Tag werden ca. 84.000 Rehe durch den Wolf erlegt. Wir Autofahrer töten mit unseren Autos rund 200.000 Rehe pro Jahr. Wir Jäger erlegen pro Jahr rund 1,3 Millionen Rehe. Haben wir auch schon mal besprochen in diesem Podcast. Eine gigantisch hohe Zahl, die ich ja nie für möglich gehalten hätte. Aber es geht weiter. In den Jahren 2002 bis 2020 gab es genau null Angriffe durch Wölfe auf die Menschen in Deutschland. wovor haben wir jetzt eigentlich Angst? Warum sollten wir diese wundervollen Tiere töten? Der Wolf ist eine wichtige Bereicherung in unserem an so vielen Punkten angeknacksten Ökosystem. Ganz sicher stellt er keine Gefahr dar. Wer also aus reinem Jagdneid oder aus Dummheit oder warum auch immer der Meinung ist, mit Faustrecht Fakten schaffen zu müssen, sollte nach meiner Meinung ganz schnell alle Berechtigung zur Jagd verlieren. Starke Worte. Ich hoffe, unsere Jagdverbände positionieren sich da ähnlich. Entschuldigt diese unglaublich hohen Zahlen an getöteten Tieren in meinem Text. Das Thema wird so sehr emotionalisiert, dass ein paar Fakten hoffentlich klärend wirken. Tun Sie, bin ich sicher, oder?
Ja, auf jeden Fall. Eigentlich muss man wirklich dankbar sein, dass sich ein Jäger mal meldet. Und vielleicht ist das auch auf der Auftakt jetzt für die Zukunft. Ich bekomme vieles, aber eben versteckt und unter der Hand an Hinweisen und Mitteilungen, die ähnlich gelagert sind. Und ja, viele sind unzufrieden mit dem Deutschen Jagdverband, mit der Politik, die da betrieben wird, fernab der Realität. Und ja, sehr spannend auf jeden Fall. Und man sieht daran, Kommunikation ist der Schlüssel. Das muss auch für uns verpflichtend sein, für die nächste Zeit auch mit der Gegenseite zu sprechen.
Ja, ja.
Und du hast das ja angedeutet, es geht vor Ort weiter. Das kann ich nur bestätigen. Da sind weiter kleine Gruppen unterwegs, Einzelpersonen. Und die versuchen eben immer wieder neu auch den Status quo vor Ort zu ermitteln. Und ich kann nur so viel dazu sagen, die sind nicht nur am Tag unterwegs, die sind auch in der Nacht unterwegs mit modernster Technik.
Das ist ja unser Versprechen, was wir euch geben, also die, die ihr dabei wart bei unserer Aktion, die Menschen, die vor Ort leben. Und ich möchte auch nochmal eine Lanze brechen. Und das tue ich jetzt ausdrücklich. Ich habe meine Geschichte jetzt schon ein paar Mal erzählt. Für alle Jäger und Jägerinnen, die einfach mal ganz ehrlich und legal ihr Hobby ausüben oder ihre Jagd ausüben. Ich möchte ausdrücklich betonen von meiner Seite, dass ich die nicht in Sippenhaft nehme und dass es mir nicht darum geht, jetzt ein allgemeines Jägerbashing zu machen. Bitte, bitte, glaubt mir das. Und ich wünsche mir wirklich auch nichts sehnlicher, als dass wir hier in diesem Podcast mal mit einem aktiven Jäger sprechen. Wir hatten ja schon mal vor geraumer Zeit den Severin, der ist Förster und Jäger. Aber ich möchte jetzt auch wirklich von denen, die sich bei uns gemeldet haben, erwarte ich jetzt auch irgendwie, dass die sich auch mal trauen, aus der Deckung zu kommen und mit uns zu sprechen. Ne? Denn was wir auch gehört haben, Thomas, und das wirst du wahrscheinlich auch wahrgenommen haben, viele fühlen sich einfach durch den Deutschen Jagdverband und durch Damann Tanke, den Präsidenten, nicht mehr wirklich würdig vertreten. Der Jagdverband hat in der Tat jetzt eine neue Anti-Wolf-Kampagne gestartet. So fühlt es sich für uns zumindest an. Das fing vor ein, zwei Wochen an. Da gab es so die ersten Stories auf Social Media, wo dann so ein bisschen so, so kreativ gesagt wurde, sinngemäß irgendwie Beziehungsstatus Wolf, Jäger, es ist kompliziert. Ne? Da hat man da so ein bisschen ausgelotet, wie springt die Community drauf an. Da gab es dann reichlich Kommentare, zum Teil mit wirklich unerwarteter Haltung gegen den Präsidenten Damann Tanke. Und dann haben sie den Druck aber weiter erhöht über Social Media. Dann plötzlich tauchte ein Reel auf, wo Damann Tanke in die Kamera einen Appell an Steffi Lemke richtet, endlich ihre Hausaufgaben zu machen. Und damit spielt er an, dass der Jagdverband endlich den Wolf bejagen will. Ich finde das so ein bisschen herablassend, Thomas, oder? Wenn jemand sagt, der Bundesumweltministerin, machen Sie mal Ihre Hausaufgaben, wir wollen hier freie Fahrt für freie Jäger. Komisch, oder?
Tanke ist natürlich der Prototyp eines Lobbyisten, hier natürlich eines Jagdlobbyisten. Aber er hat auch ganz viel Verantwortung, denn der Deutsche Jagdverband ist ja ein Dachverband für die 15 Landesjagdverbände, ausgenommen übrigens Bayern. Das könnte man auch mal hinterfragen, warum Bayern sich dem Deutschen Jagdverband nicht angeschlossen hat. Und immerhin gehören da ja, glaube ich, im Schnitt 250.000 Jäger dazu. Das heißt, die Verantwortung ist groß. Und ja, verwundern tut das Ganze nicht. Also beim Deutschen Jagdverband löst ja die eine Kampagne die andere ab. Man steckt ja unglaubliche finanzielle Mittel in Kampagnen und Propaganda. Und Damann Tanke hat zum Beispiel auch erkannt, dass die Jugend in Sachen Jagd nicht erreicht wird. Plötzlich schießen überall hochaktive Jagdfluencerinnen wie Pilze aus dem Boden, zumeist blond, sagen wir mal auch, gut aussehend, überbordend, charmant. Und die glorifizieren und verherrlichen dann eben die Jagd. Und diese Kampagnen gegen einheimische Wildtiere, die gab es ja schon immer, vor allem Dingen gegen solche, die von der Jägerschaft nicht genutzt werden können und dann eben als vermeintliche Konkurrenten um die eigene Ernte ausgemacht werden. Also allen voran Beutegreifer, allen voran der Rotfuchs, der als Schädling gesehen und gnadenlos verfolgt wurde und dem man eigentlich praktisch jegliches Lebensrecht entzogen hat. Und nun konzentriert man sich auf den Wolf mit den gleichen Parallelen. Der sogenannte Grauhund auch, wie Tamantam gesagt. Ja, ne? Den Grauhund. Größten Fleischfresser in unseren Wäldern. Und da tropft natürlich der Futterneid aus ihren einzelnen Buchstaben. Ne?
Aber warum wollen die Jäger eigentlich so gern den Wolf bejagen? Streng genommen haben die ja von dem gar nichts Schlimmes zu erwarten, hat ja Kort auch geschrieben. Anders zum Beispiel als Weidetierhaltende, ne? Da sieht das ja schon anders aus. Die dürfen auch mal sauer sein, aber der Jäger an sich, außer dass er vielleicht mal ein Rehwild reißt oder ein Hirsch, hat ja auch so gut wie kaum Kontakt mit dem Wolf.
Ja, viele Dinge spielen hier, glaube ich, eine Rolle. Erstmal geht es natürlich um die Krone der Beutegreiferbejagung. Und das wäre hier in Mitteleuropa die Jagd auf den Wolf. Das übt natürlich einen großen Reiz aus. Gleichzeitig will man sich hier in Mitteleuropa, vor allen Dingen eben hier in Deutschland, als der große Retter aufspielen. Ne? Mit Schutzjagden und mit der Jagd auf den Wolf würde man dann eben der Wirtschaft helfen. Das spielt eine Rolle. Man will die Liste der jagdbaren Arten natürlich erweitern. Und vor kurzem hat es ja Kai Hamann vom Deutschen Jagdverband in dem einen Video zu dem Jagdhund gerade gesagt, man will eine Reduzierung, man will eine Obergrenze und man will vor allen Dingen eine dauerhafte Jagdzeit auf den Wolf durchsetzen. Und ja, so ein Jagdlobbyist wie Tamantamke setzt natürlich alle Mittel daran, dies auch in der Zukunft umzusetzen.
Ahnt der oder weiß der, dass er damit gar nicht so gut ankommt, wie er eigentlich will?
Ich glaube, dass er die Verbindung, sagen wir mal so, zu der Basis verloren hat. Mhm. Ich glaube, dass es gar keinen großen Kontakt zur Basis mehr gibt. Er macht von oben Politik und viele fühlen sich missverstanden oder nicht mehr mitgenommen. Aber ich glaube, dass innerhalb der Jägerschaft dieser Austausch, dieser Informationsfluss gar nicht da ist. Also auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass Jäger sich kaum zu Wort melden. Das, was du jetzt eben vorgetragen hast, er hat absoluten Seltenheitswert und niemand traut sich aus der Deckung von den Jägern hier mal wortführend aufzutreten und das, was oben Tamantamke da verursacht, auch öffentlich anzuklagen. Du bist dann schnell ein Nestbeschmutzer in den eigenen Reihen. Der Zusammenhalt ist ja da groß. Im Herbst stehen immer die ganzen Bewegungsjagden an, Gesellschaftsjagden und so weiter. Und da will man Teil des Mitgliedes sein. Deswegen wagt sich da kaum einer aus der Deckung. Aber so driftet die Jagd immer mehr ab. Ihr Ansehen schmilzt wie Butter in der Sonne. Mhm. Und aus meiner Sicht hat Tamantamke längst sein Recht, an der Spitze des Deutschen Jagdverbandes da zu sitzen, im Stuhl längst verloren.
Das denke ich auch. Er sollte an die jüngere Generation abgeben. Da gibt's ja durchaus kompetente junge Nachrückkandidaten. Ne? Wie sieht denn dieser Wolfsmanagementplan des DJV eigentlich aus? Was haben die eigentlich vor mit dem Wolf?
Ja, das habe ich ja schon gesagt. Also auf jeden Fall eben die dauerhafte Jagdzeit auf den Wolf. Das will man durchsetzen. Der Wolf soll in die Liste jagdbarer Arten aufgenommen werden. Man will ihn reduzieren, man will eine Obergrenze und so weiter. Und letztendlich, und das sagt natürlich niemand offen, will man diesen vermeintlichen Konkurrenten um die Ressource Wild einfach loswerden. Mhm. Der Wolf ist, wie wir wissen, der nachhaltige Jäger. Wenn man den Mensch als Jäger und den Wolf gegenüberstellt, ist der Wolf eindeutig nachhaltiger. Und das will man wieder loswerden. Man will die Allmacht nicht verlieren. Mhm. Und man hat immer gesagt, dadurch, dass wir keine großen Beutegreifer mehr hier in Deutschland haben, muss man diese Rolle übernehmen. Nur ist aber ein großer Beutegreifer zurück und der passt natürlich so nicht mehr in die Pläne des Deutschen Jagdverbandes.
Was würde das denn für den Wolf aus deiner Sicht bedeuten, wenn der jetzt aktiv bejagt würde, was ja eigentlich momentan ja auch gesetzlich eigentlich noch gar nicht geht, ne?
Ja, also das kann, viele sagen, der Wolf kann nicht ausgerottet werden. Der wird sich hier dauerhaft etablieren, letztendlich weil er Rückzugsgebiete hat auf Truppenübungsplätzen und so weiter. Aber die Konkurrenz mit Jägern um wilde Beute, die Angst und die Intoleranz seitens der Menschen, das sind schon Bedrohungen. Ne? Dazu kommen noch ganz andere Bedrohungen, wie die Veterinärzäune, die zur Bekämpfung der Ausbreitung der afrikanischen Schweinepest bei Wildschwein gebaut werden und die zunehmend schwerwiegende Auswirkungen auf die Verbindungen nach Osten und innerhalb der Population mehrerer ost- und mitteleuropäischer Wolfspopulationen haben. Das darf man nicht unterschätzen. Wir haben eine fragmentierte, zerschnittene Landschaft und da kommen solche Zäune noch erschwerend hinzu. Zweitens leidet natürlich der Status der großen, über dem Balkan verteilten Wolfspopulationen unter einem Mangel an detailliertem Monitoring. Das heißt, wenn wir allein hier nach Niedersachsen gucken, da liegt das Morning bei der Jägerschaft. Jetzt könnte man meinen, ja, das sind ja die Fachexperten für Wald und Flur, aber eben weit gefehlt, da sie den Wolf als Konkurrent sehen, da sie den Wolf am liebsten wieder loswerden wollen, sind sie kaum geeignet hier für ein verantwortungsvolles Monitoring. Wir sehen alleine am Beispiel Niedersachsen, dass immer wieder Wölfe verschwinden.
Okay.
Verschwinden durch illegale Bejagung und dass das Monitoring allein hier in Niedersachsen überhaupt nicht die Glocke schlägt, überhaupt nicht sich beim Ministerium meldet, den Finger hebt und sagt, halt, hier stimmt etwas nicht. Ja?
Machen die das überhaupt aktiv? Du bist ja in Niedersachsen. Gibt es dort überhaupt ein richtig aktives, professionelles Wolfsmonitoring?
Ja, das ist schon irgendwo professionell, aber genauso fragwürdig. Denn wie gesagt, ich habe es ja gerade gesagt, Wölfe verschwinden und es wird nicht an die große Glocke gehangen. Das heißt, die Jäger besitzen über die totalen Kenntnisse über Wolfsrudel, über einzelne Wölfe, über die Kannengebiete, über die ganzen Territorien. Und mit diesen Informationen bei solchen Wolfsgegnern, das passt einfach
aber
nicht.
War das in Niedersachsen, wo mal ein Rudel gar nicht gemeldet wurde seitens der Jägerschaft im Monitoring?
Ja, ganz genau. Und dieses Rudel ist ganz in der Nähe vom Heimatort vom Präsidenten des Deutschen Jagdverbandes, Helmut Hammann-Damke.
Das kann nicht.
Welch ein Zufall.
Ja, was für ein Zufall.
Und genau, dieses Rudel wurde nicht gemeldet. Deswegen ist auch vor Ort wenig in Sachen Herdenschutz gemacht worden. Hätte der Deutsche Jagdverband da vor Ort die Jägerschaft das Monitoring ordentlich betrieben, hätte das Rudel gemeldet. Wir hätten bei manchen Weidetierhältern wahrscheinlich die Alarmglocken geschrillt und er hätte sich mehr um Schutz bemüht. Und so ist ja in Krepel dann auch es zu dem Übergriff gekommen, zu dem folgeschweren mit über 50 toten Tieren. Aber auch hier lag ja ein menschliches Versagen vor. Wir haben ja darüber schon berichtet.
Genau.
Das Tor hing in 43 Zentimeter Höhe. Aber es war eben ausgerechnet Hammann-Damke wieder der als Polemiker, als Lobbyist vor Ort aufgetreten ist, sofort ein Video mit dem Deutschen Jagdverband gedreht hat, war ja auch mit dem NDR vor Ort und gesagt hat, hier ein deutliches Beispiel eben, dass Herdenschutz nicht helfen würde.
Ja.
Und hat einen Baumstumpf ins Spiel gebracht, den es da nie gegeben hat. Das heißt, Lug und Betrug bei der Berichterstattung über diesen Riss seitens dieses Präsidenten. Er hat das Tor einfach unterschlagen. Der Mann vom NDR hatte ihn darauf hingewiesen, hat er mir persönlich gesagt. Aber Hammann-Damke hat das abgetan. Und die Cleverness hat er zu erkennen, an was es da vor Ort wirklich gelegen hat. Aber er hat es eben politisch benutzt. Er hat die Öffentlichkeit in die Irre geführt, alleine in der Berichterstattung um diesen Fall in Krepel mit den über 50 toten Tieren. Und das ist eben auch Zeugnis davon, wie Hammann-Damke arbeitet.
Ich frage mich halt immer, Thomas, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, wo bleibt denn der große Aufschrei von Seiten der Wissenschaft? Die müssten sich doch jetzt spätestens an dieser Stelle, wo es auch um die Wurst geht, wir haben bald Dezember, da stehen große Entscheidungen an. Warum melden die sich nicht mehr zu Wort und geben mal so einen ganz nüchternen Überblick über das Thema und über die Wolfspopulation generell in Deutschland?
Naja, der Wolf im Großen und Ganzen ist ja sehr gut erforscht, aber ich weiß nicht, ob es der Auftrag der Wissenschaft ist. Die Wissenschaft liefert Informationen, aber sie sind nicht Sprachrohr, sie sind nicht Lautsprecher. Sie liefern die Informationen und die müssen eben dann von Ministerien, von Politikern auch aufgenommen, also verstanden, und diese Informationen müssen dann auch angewendet werden. Und das passiert natürlich nicht. Es passiert alles mit Polemik, Emotionen sind die neuen Fakten. Das heißt, wissenschaftliche Erkenntnisse werden vom Tisch gewischt, spielen überhaupt keine Rolle, wenn es alleine um den Erhaltungszustand des Wolfes geht, aber auch in allen anderen Fragen. Wissenschaft wird nicht benötigt. Und vielleicht kommen wir dann auch in dem Zusammenhang nochmal auf die Rolle von Frau Lemke zu sprechen.
Gerne.
Ja, Steffi Lemke, der wurde ja vorgeworfen, nicht zu handeln. Tamal Tamke hat da nochmal Lemke aufgefordert, endlich hier Maßnahmen zu ergreifen, weil ja die Schnellabschussmaßnahmen nicht gegriffen haben. Die sind von Gerichten auseinandergenommen worden, weil sie eben nicht rechtssicher wären. Aber ich sag mal so, um über Steffi Lemke zu sprechen, braucht es eigentlich fast eine eigene Podcast-Sendung. Mhm. Die Ministerin, wie ihr wisst, weilt ja gerade in Kolumbien zur Artenschutzkonferenz, während hier in Deutschland das Artensterben an Ausmaß und Dynamik immer deutlicher zugenommen hat. Mhm. Selbst Schutzgebiete für Tier und Pflanze überhaupt keinen Schutz mehr darstellen und trotz Verschlechterungsverbot sich täglich verschlechtern. Gerade bei Steffi Lemke waren wir ursprünglich wirklich optimistisch, auch ich persönlich. Ich habe die Grünen gewählt, räume ich gerne ein, nicht nur was den Wolf betrifft. Es kam dann zu extrem schwierigen Verhandlungen beim Heizungsgesetz, wenn wir uns erinnern, die FDP war geschärfter Kritiker und Gegner. Und genau in dieser Verhandlungsphase, liebe Sabine, da kippte Lemke in Sachen Wolf um. Vielleicht erinnerst du dich.
Ich erinnere mich, die Grünen allerdings.
Die Grünen bekamen dann ihr Heizungsgesetz durchgewunken und die FDP in der Kehrtwende dann in Sachen Wolf haben die sich durchgesetzt. Das heißt, das hat man wahrscheinlich bei den Grünen als Kompromiss gesehen. Du willst etwas politisch, du musst etwas geben politisch. Und für das Heizungsgesetz hat man aus meiner Sicht den Wolf verraten. Und das macht natürlich auch, das wirft ein ganz besonderes Licht auf Lemke. Aber man muss eben auch dazu sagen, dass Lemke wie auch alle ihre Vorgänger sogenannte Lame-Ducks sind, also lahme Enten, also innenpolitisch komplett handlungsunfähig, weil seit über 40 Jahren, müssen wir bedenken, schrottet unsere Gesellschaft Natur und Umwelt, es verschlechtern sich die natürlichen Lebensgrundlagen und kein Minister, ob Lemke oder ihre Vorgängerin und Vorgänger, haben jemals daran etwas ändern können. Die haben begrenztes Personal, begrenztes Budget, das droht ja gerade jetzt auch in diesen Tagen bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes. Und ich will sie da nicht in Schutz nehmen. Sie ist eine Grüne, Sabine, aber eben wie so viele in ihrer Partei den Grünen nicht mehr verpflichtet. Die Partei driftet immer weiter ab, um sich an der Macht zu halten, um Posten zu bewahren. Und da ist Lemke nur noch eine von vielen. Sie hat in ihrer Legislaturperiode nichts für Artenvielfalt bewegen können. Sie hat in ihrer Legislaturperiode nichts in Sachen Wolf bewegen können, obwohl sie sich ziemlich deutlich in der Öffentlichkeit für den Wolf exponiert hat. Ja, ganz am Anfang, das hat uns alle optimistisch gestimmt. Ja. Und jetzt ist sie ein absoluter Reinfall.
Jetzt hat sich die ganze Diskussion um den Wolf ja massiv verschärft. Und das geht ja jetzt in Richtung, die tatsächlich fast schon populistische Verwerfungen sind. Ich frage mich halt immer, ob das nicht auch Einfluss hat auf das Thema illegale Bejagung. Da sind wir dann auch wieder beim Anfang dieser Sendung. Damit sind wir ja eingestiegen, Treuen Brietzen und jetzt aktuell Uelzen. Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Glaubst du, dass sowas psychologisch was macht mit den Jägern?
Auf jeden Fall. Je mehr man durchdrückt, dass der Wolf bejagt werden muss, umso mehr wird auch dieser Hang zur illegalen Bejagung unterstützt. Und das zeigen auch andere Länder, wo der Wolf bejagbar ist. Da nimmt auch die illegale Bejagung zu. Und das wird auch in Deutschland so sein. Wir müssen mit extrem hohen Dunkelziffern rechnen. Es sind ja nur einzelne Fälle, die hier an Tageslicht kommen. Zuletzt jetzt, du hast es angesprochen, in Uelzen offensichtlich nach einer Erntejagd. Da hoffe ich, dass tatsächlich die Ermittlungsergebnisse dazu führen, dass man den Täter ermittelt, weil so eine Erntejagd, die Jäger, die daran teilnehmen, die dürften feststehen und dann dürfte auch ermittelt werden, wer den Wolf da erschossen hat.
Und im Gegensatz zu Treuenbrietzen hat man da ja den Wolf, da gibt es ja den toten Wolf, ne? Der steht zur Verfügung für weitere Untersuchungen.
Genau, auch in Treuenbrietzen war ich eigentlich optimistisch, die Grundlagen da waren, hier wirklich erfolgreich zu ermitteln, Treckerspuren vor Ort.
Fußabdrücke,
da kommt ja nicht irgendwo einer aus Pumuckl und kommt da hin und entfernt den Wolf, sondern das müssen Protagonisten direkt vor Ort sein, die zu Hause sind, die da jagen, die da unterwegs sind. Das heißt, der Kreis der Jägerschaft, nicht der Kreis der Täter, ist natürlich nicht besonders groß, also überschaubar, und da muss doch eigentlich der Täter zu ermitteln sein.
Ich bin da immer noch optimistisch. Die Ermittlungen laufen. Wir haben unseren Beitrag dazu geleistet. Warten wir doch einfach mal ab und lassen das mal in Ruhe sich entwickeln, was da noch passiert. Und wie gesagt, wir sind ja auch vor Ort und wir fischen ja auch den einen oder anderen Hinweis immer so auf, ne?
Ja, klar.
So, neben den besprochenen Social-Media-Posts, wie hier Steffi Lemke, machen Sie Ihre Hausaufgaben. Ich kann mich daran richtig festbeißen. Finde ich so hochnäsig und so herabwürdigend für eine Frau, ne, sowas zu tun. Hätte er sich wahrscheinlich beim Mann nicht getraut. Werden aber auch gezielt Nachrichten verbreitet, die ordentlich polarisieren und Angst und Schrecken verbreiten und eben halt auch völlig verzerrt die Wirklichkeit wiedergeben, so wie aktuell. Und jetzt kommen wir zum Hauptthema dieser Folge vom Landesjagdverband Brandenburg. Der Fall des Jagdterriers in Brandenburg. Thomas, was genau ist da passiert? Du hast dich da mal so ein bisschen reingelesen in das Thema.
Reingelesen nicht nur. Es gab ja vor allen Dingen ein Informationsvideo des Deutschen Jagdverbandes selber. Ein Kai Hamann war bei den Betroffenen vor Ort, bei dem Nachsucheführer, hat ihn interviewt und dieses Video hat man dann in die Öffentlichkeit gestellt. Aber dieses Video zeigt auch, dass es um menschliches Versagen geht.
Das ist ein Eigentor,
ja, ist ein totales Eigentor. Was ist vor Ort passiert? Es hat eine Nachsuche auf ein Rotwild gegeben, ob ein Hirsch, wie auch immer. Und die ist nach dem ersten Tag abgebrochen worden, erfolglos. Am nächsten Tag hat man die Suche dann fortgesetzt. Da waren nochmal 3 Jäger unterwegs mit 2 Hunden. Und man hat aus jagdlicher Sicht ein Wundbett gefunden, ein Tropfbett gefunden, so nennen die das. Das heißt, wenn sich schwer verletztes Wild irgendwo eine Kuhle legt und da Blut verliert, dann nennt man das dann Wundbett beziehungsweise Tropfbett offensichtlich. Ich bin da nicht so im Thema drin. Die jagdliche Latein, diese ganzen Begriffe, die sind ja teils total irreführend. Mhm. Und dann hat man angeblich einen Hirsch in der Deckung, in der Dichtung da gefunden und hat dann die Hunde geschnallt.
Schnallen, das müssen wir erklären, das heißt abgeleint.
Geschnallt, von der Leine gelassen und das mitten im Wolfsterritorium. Und nur ein Hund ist zurückgekommen. Mhm. Nun sagt der Deutsche Jagdverband in der Person Kai Hamann, zum Schluss gibt man die Empfehlung, Hunde nicht mehr zu schnallen. Nur ist das komplett falsch. Man führt die Öffentlichkeit in die Irre. Es stand schon immer fest, dass Hunde bei der Nachsuche nur im absoluten Notfall geschnallt werden sollen. Also wir können uns das so vorstellen, natürlich ist die Nachsuche auf Rotwild kräftezehrend. Mit allem Respekt, der Nachsucheführer, der da im Video gezeigt wird, ist nicht mehr der Jüngste. Das heißt, eine Nachsuche an einem Tag und am nächsten Tag wieder. Du musst ordentlich Meter machen. Nicht nur der Hund, sondern auch die Leute eben. Und ich vermute, dass man vor Ort am Ende seiner physischen wie auch psychischen Kräfte war. Und dann eben der Geduldsfaden irgendwo gerissen ist. Das Problem ist aber, wenn man eine Nachsuche macht, dafür hat der Deutsche Jagdverband einen Flyer rausgegeben, die nennt sich Hundearbeit im Wolfsgebiet. Mhm. Und das ist ein Leitfaden für Jagdleiter und Hundeführer. Das heißt, jede Nachsuche wird vorher intensiv besprochen. Wo kann die hinführen? Wer nimmt alles teil? Wie viele Hunde? Welche Verhaltensweisen? Und so weiter. Und zur Nachsuche steht im Flyer Hundeführer klären vor der Nachsuche, ob ein erster Nachsuchenhund bereits erfolglos im Einsatz war. Mhm. Ist dies nicht der Fall und verweigert ein passionierter Nachsuchenhund trotzdem die Arbeit, so könnte Wolfswitterung auf der Fährte stehen. Mhm. Dann sagt man, schnallen möglich erst am sichtbar kranken Stück, um das Risiko eines Wolfskontaktes zu minimieren. Also schnallen hier wiederum das Lösen von der Leine des Jagdhundes, also dieses Spurenhundes. Ne? Mhm. Und man sagt, Nähe zum Hundeführer ist der beste Schutz des Hundes. Und das heißt, man lässt ihn bis zum Schluss eigentlich an der Leine. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt, den Dammann Tamke und einige andere Jagdlobbyisten nicht gerne hören wollen. Man sagt deutlich, keine Experimente. Vom Wolf in Besitz genommenes Wild ist diesem zu überlassen.
Ja.
Nehmen Sie den Hund vorsichtig zurück und entfernen Sie sich ruhig. Das heißt, wir müssen davon ausgehen, der Wolf ist nicht nur ein nachhaltiger Jäger seines Reviers, seines Territoriums, sondern er ist auch ein sehr aufmerksamer Beobachter. Und wenn sich so ein krank geschossenes Wild in seinem Territorium bewegt, dann bekommt ein Wolf das in der Regel auch mit, nicht zuletzt aufgrund der Spuren, aber auch aufgrund des unnatürlichen Verhaltens des Wildes, ne? Und dass er sich dieses dann bemächtigt, weil er seiner ökologischen Rolle nachkommt, ist völlig normal. Das heißt, der Deutsche Jagdverband gibt hier schon die richtigen Empfehlungen.
Richtig.
Die sind also glasklar. Schnallen möglich erst am sichtbar kranken Stück. Und das hat man in diesem Fall nicht umgesetzt. Man hat offensichtlich zum Schluss, weil man im zweiten Tag der Suche war, die Kräfte am Ende waren, irgendwo die Nerven verloren, hat die Hunde dann geschnallt, hat sie von alleine gelassen, hat sie im Wolfsterritorium laufen lassen, obwohl klar sein musste, dass schon längst wahrscheinlich auch der Wolf die Witterung aufgenommen hat und an diesem Stück dran war. Das heißt, man hat vor Ort genau diese Empfehlungen überhaupt nicht umgesetzt. Und damit ist es aus meiner Sicht menschliches Versagen. Und dafür hat dieses Arbeitsinstrument, dieser Hund, hat dadurch sein Leben verloren. Ne? Man hat dann natürlich auf die Tränendrüse gedrückt. Ja, Hunde sind Familienmitglieder, das können wir alles nachempfinden. Aber es sind bei der Jagd auch Instrumente, von denen eben keiner spricht. Das Risiko also ist immer groß für diese Hunde. Ne? Es passieren jedes Jahr unglaublich viele Unfälle mit Nachsuchehunden, überhaupt mit Jagdhunden bei Bewegungsjagden. Die Zahl ist enorm. Sicherlich auch nicht nur der an Schwerverletzten, sondern auch an toten Tieren.
Dieser Leitfaden, über den du sprichst, Hundearbeit im Wolfsgebiet, der ist extrem sachlich gehalten. Ich habe auch sehr gestaunt. Da steht ja zum Beispiel auch drin, um ein Aufeinandertreffen von Wolf und Hund zu minimieren, sollten die Hunde erst 30 Minuten nach Beginn des Treibens geschnallt werden. Ja, du musst dir also vorstellen, die Verfasser dieses Leitfadens gehen davon aus, dass Wölfe sich sowieso verdünnisieren, wenn die Treibjagd erstmal läuft, und geben den Wölfen so 30 Minuten, bis sie die Lage gecheckt haben, und dann abziehen und das Revier den Jägern überlassen, ne? Also das ist auf jeden Fall. Und dann ist auch die andere Geschichte noch mal ganz kurz zurück zu unserem Fall in Teltow-Fleming hier mit dem Jagdhund. Die haben ja die Nachsuche auf 2 Tage gesplittet. Du weißt ja, dass das nicht waldmännisch ist. Du darfst ja, wenn du den Verdacht hast, ein verletztes Stück Rehwild oder Hirsch oder was auch immer, in dem Fall war es ja ein Hirsch, ist unterwegs und wir sehen es nicht und finden es nicht, dann musst du die Nachsuche so lange fortführen, bis das verletzte, angeschossene Tier oder vom Unfall verletzte Tier gefunden wird. Das muss allen auch einfach mal klar sein. Allein das ist schon ein menschliches Versagen auf ganzer Linie. Du kannst ja nicht sagen, da hinten ist irgendwo ein verletztes Tier. Wir fahren jetzt aber mal nach Hause, es wird dunkel und Mutter wartet mit dem Eintopf zu Hause und morgen machen wir weiter. Das ist ein riesengroßes menschliches Versagen. So, jetzt kommt aber der Knaller. Ich weiß nicht, ob du das weißt, Thomas. Dieser Leitfaden für Jagdleiter und Hundeführer im Wolfsgebiet, der stammt aus dem September 2023, also knapp ein Jahr alt. Wie gesagt, wir beide empfinden ihn als extrem vernünftig, zielführend und sachlich. Den gibt es nicht mehr online.
ist kein Knaller, Sabine, ist ein Skandal. Ich glaube, dass man auch darauf setzt, dass all diese Dinge passieren, um den politischen Druck zu erhöhen. Ich muss noch korrigieren, dass eine Nachsuche bei Dunkelheit extrem schwierig ist. Und ich kann durchaus nachempfinden, dass man dann, wenn man am Ende der physischen wie auch psychischen Fähigkeiten ist, dann abbricht. Weil bei Dunkelheit im Wald eine Nachsuche zu machen, gestaltet sich äußerst schwierig. Es fehlt einfach das Licht, und dass die dann am nächsten Tag fortsetzt, kann ich im Einzelfall noch verstehen. Und Rotwild macht auch schwer verletzt womöglich noch große Strecken, aber auch andere Tiere. Sie ist ja am nächsten Tag fortgesetzt worden. Mhm. Aber du musst Alternativen haben. Wenn Mensch und Hund bei Nachsuche am Ende ihrer Kräfte sind, müssen andere übernehmen. Da muss es einen Plan B geben, dass nicht die gleichen Leute, ne, nimm Nachsucheführer mit 60, 65 Jahren, die sind irgendwann, und das meine ich bei allem Respekt, am Ende ihrer Kräfte, dann müssen andere übernehmen und weitersuchen. Aber es kann nicht sein, dass du die Nerven verlierst und dann die Hunde loslässt, um endlich final zum Erfolg zu kommen. Ne? Ja. Du läufst große Strecken, dass wenn da noch hügeliges Gelände ist, bergauf, bergab, du bist irgendwann Mauser. Und das will ich damit sagen. Es muss Plan B geben. Wenn eine Nachsuche nach so langer Zeit nicht zum Erfolg führt, müssen andere übernehmen. Mhm. Neue Kräfte müssen herbeigeführt werden. Und das eben nicht nur aus Tierschutzsicht und aus weitgerechter Sicht, sondern so, wie es da vor Ort gelaufen ist. Ganz klar menschliches Versagen. Der Hund ist gestorben, weil sein Besitzer aus meiner Sicht versagt hat.
Wir steigen gleich nochmal auf das Thema ein und besprechen nochmal, wie das da weitergehen könnte im Teltow Fläming. Wir wollen jetzt aber das Thema Jagd und Hund mal ganz sachlich anschauen und begrüßen dazu unseren Mann für alle Fälle, Daten, Fakten und Zahlen, Guido Meyer von Naturdigital Online. Guido, herzlich willkommen. Aus deinem Blog kennen wir dich ja als jemanden, der Zusammenhänge sachlich und faktenbasiert einordnet. Genau das brauchen wir jetzt an dieser Stelle auch hier im Podcast.
Ja, erst einmal auch ein super Hallo in eure Richtung, auch in die Richtung der Zuhörer. Freue mich, erneut Gast sein zu dürfen.
Herzliche Grüße an dich, Guido. Ich freue mich, dass du da bist.
Okay. Ja, danke, Thomas. Schön, mal wieder was von dir zu hören. Sehen uns ja selten. Ne?
Vor lauter Arbeit kommen wir gar nicht mehr dazu, privat zu quatschen miteinander. Ne? Das ist so, oder?
Ehrenamtliche Arbeit vor allen Dingen.
Thomas ist ja nun auf unfassbar vielen Gefechtsfeldern. Entschuldigt die Ausdrucksweise, aber das habe ich so mal gelernt.
Und, ja, stimmt.
Das ist unglaublich. Also, nee, wirklich Respekt. Mein ganz, ganz großen Respekt, sagenhaft.
Wir müssen ein bisschen auf Thomas aufpassen, dass er nicht zu viel macht.
Ja.
Guido, Jäger haben häufig eine eher rationale Einstellung zu ihren eigenen Hunden, also Stichwort Gebrauchshund, ne? Dass Hunde bei der Ausübung der Jagd durch Wildschweine oder was auch immer, ne, das wirst du uns ja gleich sagen, verletzt werden, gehört dazu. Haben wir irgendwie Zahlen zu diesem Thema?
Ja, es ist in der Tat etwas schwierig in Deutschland mit solch Zahlenmaterial, woran das auch immer liegt. Ich habe aber Zahlen gefunden. Ich möchte eins vorweg sagen. Auch ich habe seit 30 Jahren Hunde, und man muss da immer so ein klein wenig differenzieren. Es gibt Arbeitshunde, es gibt Jagdhunde und. Ein Hund ist der große Unterschied zum Wolf. Ein Hund möchte gefallen, er möchte arbeiten. Und wenn ich Hunde in den Tunnel bringe, in denen der Urtriebe, nämlich die der Jagd, dann sind die kaum noch beherrschbar. Und das ist ja genau das, was letztendlich dann auch die vielen Unfälle ausmacht. Diese Hunde entfernen sich, das würde ich mit meinem Hund niemals machen, auf viele hundert Meter, sind allein den Situationen ausgesetzt. Sorry, wenn ich das mal vorwegschicke, aber ich habe mich wahnsinnig über diesen Artikel aufgeregt.
Ich wollte noch hinzufügen, dass in unserem Fall in Teltow Fläming die Entfernung zum Halter 1 Kilometer in Worten 1 war. Ne? Das nur am Rande 1 Kilometer.
Ja, ist doch überhaupt nicht mehr beherrschbar, abrufbar.
Nee. Also, und vor allen Dingen, ich meine, wir müssen uns mal vorstellen, viele von unseren Hörern sind Hundehalter, und ganz, ganz viele, wenn sie ehrlich sind, haben das schon erlebt, dass ein Hund bei uns jetzt hier in Berlin in den Auslaufgebieten, also mir ist das schon passiert, abgängig war. Also sprich, der hat sich in irgendeinem unachtsamen Moment, weil er nicht angeleint war, das musste ja in Berlin ja auch nicht in diesen Auslaufgebieten entfernt und ist irgendwas hinterhergejagt. Ich bin so ehrlich und gebe das zu, das ist mir passiert. Dieses Gefühl, wenn ich da stehe, meinen Hund nicht sehe und nicht höre, dieses Gefühl, ich krieg Panik, ich weiß nicht, also das geht, glaube ich, allen da draußen so, deren Hunde schon mal weg waren. Da brauche ich auch keinen Husky oder einen Jagdhund, das machen auch Labradore hier bei uns und so. So, und dieses Gefühl, alleine, dass der nur weg ist, und der ist ja dann bei mir hier in Berlin in so einem überschaubaren Rahmen weg, also sprich, der ist dann irgendwo an einer anderen Ecke vom Auslaufgebiet. Trotzdem kriege ich Panik und habe, wovor habe ich Angst? Ich habe Angst, dass meinem Hund was passiert. Und diese Angst ist nicht irrational. Ne? Oh, so, und das ist im Prinzip bei den Jägern eingepreist. Das nehmen die in Kauf. Das ist für die okay, das gehört zur Arbeit dazu.
Das ist ein Gebrauchshund.
Und das respektiere ich übrigens auch. Da will ich jetzt auch gar nicht die Moralkeule schwingen, weil ich sage einfach, das sind Hunde, die sind dafür gezüchtet, die werden ausgebildet, die sollen ihre Arbeit machen. Und die Jäger leben
ja, Risiko ist normal.
Ja, die leben damit aber auch ganz gut. Dazu kommen wir gleich noch. Ja. Ich habe noch ein paar Beispiele rausgesucht. Mhm. Aber jetzt brauchen wir mal Zahlen von dir. Wie ist das denn mit dem Risiko jetzt tatsächlich?
Ja, das ist insofern tatsächlich riesig, aber auch schwierig zu ermitteln gewesen. Wie gesagt, in Deutschland gab es keine seriösen Zahlen. Es gab Zahlen, die da besagen, 400, 600, 700 Hunde kommen um. Das lassen wir einfach mal so dunkel im Raum stehen. Was ich gefunden habe, ist, dass es auf den Jagdseiten sogar, dass es 370.000 Jagdhunde gibt. Also Hunde eben mit genau diesen Aufgaben, Tiere zu stellen, aufzusuchen, nachzusuchen, etc. etc. Ich habe aber eine seriöse Seite gefunden aus Schweden. Jetzt kann man so ein bisschen die Augenbrauen hochziehen, weil man meint, das nicht vergleichen zu können.
Na, ist schwierig, auch, weil Schweden immer Wölfe bejagt.
Das ist leicht. Ja, Moment, es ist aber dennoch leicht, weil nicht die einzelnen Fälle zählen, sondern letztendlich das prozentuale Verhältnis. So, und du hast recht, natürlich gibt es weniger Wölfe in Schweden, aber dafür gibt es zum Beispiel viel mehr Bären. Wir haben gar keinen, die haben Bären, die haben sehr viel mehr Luchse etc. etc. Also ich habe einfach mal die Prädatoren addiert, um da mal so ein bisschen Verhältnismäßigkeit reinzukriegen. Und die haben auch in etwa gleich viel Jagdhunde mit dieser Aufgabe bestückt. Was sie weniger haben, mit Sicherheit weniger, allerdings habe ich da keine Referenz gefunden, das müsste man mal nachsuchen, um das dann vielleicht hinterher noch zu erfüllen. Sie haben weit, weit, weit weniger Straßen. Warum sage ich das? Jetzt komme ich zu den Zahlen. Von den circa jährlich 700 Verunglückten dort, also auch dort sind es 700, insofern scheinen diese Seiten, die ich zuvor in Deutschland gefunden habe, einigermaßen zu stimmen. Die haben also auch 680, 700, 720 verunglückte Hunde, sind fast, Sekunde, 40, fast 40% auf den Straßen umgekommen. Das heißt, ich hatte ja eingangs erwähnt, die Hunde sind gerade der Jagdhund, der dem Urtrieb nachgehen darf, die sind im Tunnel. Mhm. Die halten nicht an der Straße von allein. So, die verunglücken. Und das ist besonders tragisch, finde ich, und zeigt einmal mehr, dass es eben nicht der Wolf ist oder ein anderer Prädator, der also laufend für die Gefahren birgt. 40% fast kommen also auf den Straßen um. Das finde ich auch in dem Zusammenhang wahnsinnig interessant. Ich hatte gerade mehrfach Zeitungsartikel, Medien-Dinge gelesen. Da stand dann drin, Achtung, jetzt besonders vorsichtig auf unseren Landstraßen. Wir haben Zeitumstellung. Es kommt zu mehr Wildunfällen.
Zeitumstellung.
Unfassbar, unfassbar. Nein, es sind die Treibjagden, sind die Drückjagden, die Gesellschaftsjagden, die gerade jetzt in den zwei Monaten ihren Höhepunkt finden, noch so sich in den Dezember bis hineinziehen. Und das genau passt zu der hohen Unfallstatistik der Hunde auf den Straßen, 40%. So, dann sind es weitere etwa 25-30%, das schwankt immer so ein bisschen in den Jahren, die nur durch Wildschweine umkommen.
Ja, leuchtet ein.
25-30%. Ja, das ist ohnehin die weitaus größere Gefahr. Auch für uns Fußgänger, für uns Waldbenutzer sind die Wildschweine und die Zecken die Gefahren, nicht die Wölfe. Völliger Blödsinn. Was haben wir noch etwa? Ach so, alle Prädatoren addiert. Bär, Luchs und Wolf. 5%. 5%, mehr nicht. Das ist alles.
Da sind Bären mit drin. Bei uns gibt's die nicht. Also zieh die ab.
Ich sag ja, Luchs, genau. Bär und Wolf. Mhm. Ja, ja, genau, genau. Also es ist marginal, was tatsächlich dann noch für den Wolf überbleiben würde. Es sind zum Beispiel deutlich mehr durch den Beschuss der Jäger umgekommen als durch Wölfe.
Das stimmt.
Es sind wahnsinnig viele Hunde ertrunken bei der Ausübung ihrer Pflicht, sage ich jetzt mal, ihrer Tätigkeit. Oder auch gar verschwunden. Es sind unfassbare Zahlen. Ich weiß nicht, ob ihr die auf der Homepage dann veröffentlicht bei euch in den Fußnoten.
Sehr gerne, wenn du sie mir gibst.
Ja, selbstverständlich. Es ist eine wirklich gute Schadenstatistik. Und wie gesagt, prozentual mit Sicherheit mindestens vergleichbar mit Deutschland. Also von daher seriös.
Dazu kommt ja die extrem hohe Anzahl an Verletzungen. Wir kennen ja die Geschichten, sehen wir auch immer wieder im Internet, wo diese Jagdhunde auf der Motorhaube genäht werden müssen, weil sie aufgeschlitzt sind. Also die Soforthilfe vor Ort. Die Dunkelziffer wird wahrscheinlich noch extrem höher sein.
Genau.
Du berichtest von den Fällen, die nur gemeldet wurden.
Richtig.
Aber man im eigenen Interesse wird man auch sicherlich nicht alle Fälle melden, weil sie eben einen dunklen Schatten werfen auf Bewegungsjagden schlechthin. Ne, wenn wir uns hier mit der Bewegungsjagd an sich noch auseinandersetzen, wie barbarisch, wie tierquälerisch sie manchmal ist und dass Hunde eben auch wild hetzen, was ja eigentlich nach dem Tierschutzgesetz verboten ist.
Da kriegt jeder Hobbyhundehalter Ärger für, wenn er das macht, genau.
Ja.
Ich will jetzt nicht das eine mit dem anderen aufwiegen, aber es ist tatsächlich so, was wir mit diesen Zahlen zum Ausdruck bringen wollen, ist einfach nur, dass verunfallte Hunde bei der Jagd sind nicht die Ausnahme, sondern sind die Regel. Und dass jetzt bedauerlicherweise ein Hund durch einen Wolf umgekommen ist, das ist ganz, ganz schrecklich. Die Gründe dafür, also dass da menschliches Versagen vorliegt, haben wir schon eingangs erwähnt. Aber das ist jetzt nichts, warum man jetzt hier die große Populismuskeule schwingt, sondern da sollte man lieber diese Sachen differenziert sehen. Und genau das ist der Grund, warum wir das hier in diesem Podcast heute tun. Ich sage euch mal was anderes. Ich habe mal so ein bisschen recherchiert, zusammen mit Jan Janisch. Und wir haben tatsächlich sogar einen Jagdtierarzt gefunden. Hier in Brandenburg. Alice Martinez heißt sie. Sie hat eine Jagdtierarztpraxis und sie ist zum Beispiel auch spezialisiert auf Bewegungsjagden, ne? Und auf der Webseite von dieser Tierärztin findet man ganz, ganz eindrückliche Dinge, die das, was ich eben gerade gesagt habe, noch belegen. Ich zitiere, wenn euer Hund vom Keiler geschlagen im Wald liegt, vor Schmerzen um sich beißt und gleichzeitig ordentlich schweißt, dann, und jetzt kommt es toi 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 mit der Zeckenzange und dem Heftpflaster, denn da geht es darum, dass diese Tierärztin auch noch einen Online-Shop hat, in dem sie Zubehör verkauft, unter anderem auch ein professionelles Erste-Hilfe-Set für Hunde, die an Rückjagden beteiligt sind. Und da reden wir ganz sicher nicht vom Wolf, sondern von all den anderen Sachen, die Guido gerade aufgezählt hat. In diesem Set enthalten Arterienklammern, Druckverbände, sterile Bauchtücher, Profi-Veterinärverbandszeug. Das Ganze kann man nachlesen auf der Homepage dieser Tierärztin, jagdtierarzt.de. Haben die ihr telefoniert, die ist super sympathisch und wir haben uns mal so ein bisschen ausgetauscht, jetzt nichts Spektakuläres. Wir haben halt unterschiedliche Ansichten zum Thema. Ich finde das, was sie macht, toll. Ich finde das gut, dass es so einen Tierarzt gibt, der sich darauf spezialisiert, die selber auch Jägerin ist, ne? Und auch sie hat aber gesagt, dass tatsächlich nicht alle Fälle zum Tierarzt kommen, weil es passiert tatsächlich, das erzähle ich jetzt aus meiner Erfahrung, dass Hunde sogar im Wald bleiben, dass sie gar nicht mehr mitgenommen werden. Die werden dann gleich vor Ort, wenn die schwer verletzt sind, erlöst. Habe ich selber schon im Bekanntenkreis gehabt.
Das sind wahrscheinlich die Zahlen, die ich hier in der Statistik auch habe. Die konnte ich mir gar nicht so erklären. Da steht unter verschwunden während der Jagd sind also auch ungefähr 8. Und das sind auch mehr als vom Wolf erlegt.
Richtig.
Also es ist unglaublich. Und es gibt ja auch ganz, 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 ganz widerliche Videos, wo man dann also selbst vor Ort seinen Hund erlöst.
Genau.
Ich möchte ganz bewusst mal diesen jagdlichen Ausdruck nutzen. Auch da gibt's Videos von Jägern, die ihren Hund erschießen, wahrscheinlich, weil er in der Ausführung seiner angeblichen Pflicht versagt hat. in den Schädel geschossen. Also es ist unfassbar, ja, was es da alles gibt.
Wenn wir nochmal weiter gucken auf der Homepage, dann sehen wir im Leistungsspektrum der Praxis die Betreuung von Gesellschaftsjagden, habe ich ja eben schon gesagt. Und da finden wir noch ein paar andere eindrückliche Gründe, wie Hunde bei Treibjagden zu Schaden kommen. Frakturen, haben wir schon gesagt, Kreislaufversagen ist auch ein Thema. Ne? Wenn die sich so hochpushen, jetzt ist es im Oktober und November häufig auch noch warm und die laufen da stundenlang, das kann auch mal zum Kreislaufversagen führen. Dann gibt es zahlreiche Pfählungsverletzungen, immerhin so viele, dass es hier im Leistungsspektrum drin steht. Und was auch passiert, es gibt Bissverletzungen. Das heißt, die Hunde untereinander geraten in Streit um Beute, Ressourcen, was auch immer, und schädigen sich oder töten sich sogar. Das passiert auch nicht selten. Und die Verkehrsunfälle sind hier natürlich auch aufgelistet.
Wir sehen damit eben, was dem lieben Familienmitglied alles zugemutet wird und welche Risiken das liebe Familienmitglied, eben der Jagdhund oder der Nachsuchehund, ertragen muss.
So, und das ist ja hier die Wahrheit. Das ist genau der Grund. Das sehe ich ganz genauso. Die Frage, die sich hier aber immer stellt, warum geht dieser Artikel, ich weiß nicht, das werdet ihr wahrscheinlich noch besprechen, noch behandeln, warum geht dieser Artikel hier in Richtung Wolf? Warum explizit in Richtung Wolf, der statistisch ganz, ganz wenig letztendlich damit zu tun hat? Es sind ja, ich hatte es vorhin genannt, ganz andere Gründe. Und da kommt für mich eigentlich nur der Grund in Frage, dass gerade der Jäger möchte, und das ist ja dieser Tage ganz extrem der Fall, dass es in die Raubtierbekämpfung geht, dass der Wolf also wieder beschossen werden darf. Heute nennt man das ja ganz, ganz zart, ganz fein Prädatorenmanagement. Ja. Früher nannte man das Raubtierbekämpfung. Da war man wenigstens noch ehrlich. Nein, man möchte den Wolf genauso schießen wie den Fuchs. Das ist die Wahrheit. Da wollen die hin. Und deswegen tischen die hier solche Emotionalitäten auf zur Beeinflussung des Volkes. Denn genau in die Richtung möchte man letztendlich alles biegen und haben.
Genau, und das ist mehr als unsachlich, das ist ungerecht und das gehört einfach mal in die Öffentlichkeit. Das muss jeder wissen. Genau. Und wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr das, was ihr jetzt in diesem Podcast hört und was ihr gelernt habt an Fakten, Zahlen, Daten, wenn ihr das einfach weitertragt oder am besten gleich den Link von dieser Folge verschickt an Leute, die es wissen müssen. Es geht hier auch um Meinungsbildung und auch wenn man uns immer vorwirft, wir sind die bösen Wolfsschützer, wir trachten niemandem nach dem Leben, ganz im Gegenteil. Und wir wollen mit euch, auch mit den Jägern und Jägerinnen, auf der sachlichen Ebene diskutieren. Und ich glaube, das tun wir mit dieser Folge ganz, ganz eindrücklich, weil wir polemisieren gar nicht. Wir sagen einfach nur, was ist, was Fakt ist. Und ich sage euch noch was, ich stelle in die Shownotes den Link zu einem Artikel in der Pirsch. Und zwar geht es darum, Schalenwild richtig abfangen. Das sollten Jäger beachten. Dort wird in einem Artikel vom 16. Januar 2023 sehr, sehr eindrücklich beschrieben, wie ein Jagdhund sehr, sehr schwer verletzt wird. Und zwar durch die Kugeln eines Jägers bei einer Jagd auf ein Rehstück. Das könnt ihr euch dann angucken. Das bringen wir jetzt hier nicht mehr. Ich wollte euch diesen Text eigentlich vorlesen. Aber ich glaube, wir haben alle genug gehört und können im Prinzip uns das dann stückchenweise, häppchenweise von den Shownotes nochmal runterziehen und angucken, wenn uns danach ist. Achtung, Triggerwarnung, da geht's echt zur Sache. Jetzt nochmal ein Blick nach Telto Fleming. Thomas, der DNA-Test hat ergeben, dass es ein Wolf war. Jetzt Frage an dich. DNA-Test innerhalb von 2 Tagen, geht das?
Erst vielleicht mit Beziehungen, ich weiß es nicht, in der Regel dauert es immer ein bisschen länger, aber der Fall in Telto Fleming zeigt eben auch, dass man offensichtlich mit der Jagd in Wolfsterritorien entweder hoffnungslos überfordert ist, also diese Einstellung, die man da haben muss, dass man jetzt ein streng geschütztes Tier da vor Ort hat, diese Rücksicht, die man nehmen muss, die Jagd auch im Einklang mit der Natur, ich glaube, dazu scheint man nicht mehr bereit zu sein. Man hält eben an den Bewegungsabläufen, an diesen Disziplinen fest, die man jahrzehntelang da praktiziert hat. Und ich glaube, dieses Umdenken Umdenken ist einfach nicht da. Dieses Umdenken, dass es hier so genannt eben noch ein Jäger in den Wäldern gibt und auf den Rücksicht zu nehmen ist, da scheinen auch die wenigsten bereit für zu sein.
Mir hat ein Jäger jetzt gesagt nach der letzten Folge, dass der Wille zur inneren Erneuerung in der Jägerschaft zwar da ist, aber dass das ganz gezielt vom Jagdverband und von seinem Präsidenten halt immer wieder blockiert wird und dass da auch teilweise mit scharfen Geschützen aufgefahren wird, weil die Leute tatsächlich mundtot gemacht werden, die genau das fordern, dass die Jägerschaft sich von innen heraus erneuert und modernisiert und anpasst.
Richtig, denn wie kann es denn sein, dass dann solch ein guter, sachlicher Flyer zur Hundearbeit im Wolfsgebiet nicht mehr abrufbar ist? Ja, da steckt aus meiner Sicht Kalkül dahinter. Und auf der anderen Seite kann ich von jedem Nachsucheführer erwarten, dass er weiß, um was es geht, wenn er im Wolfsgebiet unterwegs ist. Das heißt, das wird eigentlich vorher alles glasklar besprochen. Ich vermute, dass in diesem Fall die Nerven durchgegangen sind, dass man sich des Reglements durchaus bewusst war, aber dann eben nicht mehr fähig war, es umzusetzen. Und das zeigt deutlich, dass man am Ende seiner physischen wie psychischen Kräfte war und dass es keinen Plan B gab, dass niemand abgelöst hat. Da kann nicht die Erklärung kommen, ja, in der Woche ist niemand zu erreichen, die müssen ja alle arbeiten. Nein, von vornherein muss klar sein, wie so eine Nachsuche auch zu Ende geführt werden kann, erfolgreich zu Ende geführt werden, wenn eben das eine Gespann keinen Erfolg hat. Da genau. Muss Plan B ansetzen, unabhängig davon, dass wir uns überhaupt mal darüber unterhalten müssen, warum gibt es überhaupt so viele Nachsuchen, warum? Und dann sind wir ganz schnell bei den Schießkenntnissen und bei vielen anderen Dingen, aber das sollte hier im Podcast jetzt keine Rolle spielen.
Ich finde auch,
Bewegungsjagden, es sind eh ein Trauma, gezielte Schüsse oft nicht möglich. Und dann kommt genau das heraus und deswegen braucht es dringend einer Transformation in der Jagd. Und
ich möchte mal ganz kurz
eben dieser Präsident nicht herbeiführen.
Ich möchte ganz kurz eine Prognose stellen. Ich glaube, dass dieser Leitfaden, von dem wir gerade gesprochen haben, dass der im Augenblick überarbeitet wird und demnächst wieder neu erscheinen wird. Ich muss ganz kurz korrigieren noch. Der Leitfaden ist nicht mehr da, wo er vorher lag. Der ist jetzt irgendwo in den Tiefen dieser Seite, aber schön versteckt, ne? Und ich glaube, dass der momentan in Bearbeitung ist und angepasst wird an die neue Anti-Wolf-Strategie des Deutschen Jagdverbandes. Wir kommen nochmal zurück zum DNA-Test. Ganz klar ist, das Ergebnis der Probe, die der Landesjagdverband selber genommen hat, ne, und in ein privates oder anderes Labor geschickt hat, der ist nicht gerichtsfest. Das heißt, wir haben noch gar nicht die Aussage, ob es sich tatsächlich um einen Wolf gehandelt hat, denn das Landesamt für Umwelt hat dies auch noch nicht bestätigt, weil es noch kein belastbares DNA-Ergebnis gibt. Wir wissen aber, dass wenn es das DNA-Ergebnis gibt, dass es dann eine entsprechende Mitteilung der Behörde geben wird.
Genau das zeigt ja, was ich vorhin sagte. Warum wird sich dermaßen auf den Wolf konzentriert in all diesen Aussagen, in dem ganzen Artikel und dann auch noch nicht mal bewiesen? Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Das hat einen Grund und den nannte ich ja vorhin schon.
Ich würde sagen, meine Herren, lieber Thomas, lieber Guido, wir haben, glaube ich, für heute alles gesagt. Ich danke euch von Herzen, dass ihr mitgemacht habt, dass ihr diese wichtige Podcast-Folge mit Leben gefüllt habt. Wir hoffen, sie gefällt euch. Kommentieren und Nachrichten an uns und so weiter, wie immer, ne, unter den üblichen Kanälen. Und ich sage schon mal Danke an euch beide.
Ja, immer wieder gern und beste Grüße an dich, Guido, weiterhin viel Erfolg, pass auf dich auf und liebe Grüße an dich, Sabine. Du hast jetzt noch ganz viel Arbeit, die Folge fertig zu machen.
Ich muss sie noch nachbearbeiten.
Ich bewundere dich immer wieder dafür, ja, Nachbearbeitung, Schneiden und so weiter. Auch da steckt viel Arbeit drin und ja, viel Erfolg dafür.
Es gibt nichts, was ich lieber mache, ehrlich gesagt, als diesen Podcast nachzubearbeiten.
Ich sage auch nochmal ganz schnell Danke an euch beide. Es macht immer wieder Spaß, dabei sein zu dürfen und zur Aufklärung vieler Dinge beitragen zu dürfen. Finde ich auch enorm wichtig, diese Folge. Und ich glaube, ihr habt einen Riesenerfolg, vor allem auch einen riesig wachsenden Erfolg. Ich werde immer, immer öfter darauf angesprochen. Große Klasse, macht weiter so.
Danke. Und du bist jetzt ab sofort unser Mann für alle Fälle. Und wir werden dich immer, wenn es brenzlig wird und wir nicht weiter wissen, mit Zahlen, Daten, Fakten, dich zur Rate ziehen. Lieber Guido, vielen Dank auch an dich.
Sehr gern. Bis dahin.
Ciao, ihr beiden. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.
Der Wolfspodcast, die Stimme unserer wilden Wölfe. Von und mit Sabine Sebald und Thomas Mitschke vom Freundeskreis Freilebender Wölfe. Kontakt zur Redaktion unter info@derwolfspodcast.de.